Grüß Sie. Ich freue mich, dass heute Sophia Meyer bei uns im Studio ist, die Korrespondentin, Fernsehreporterin, die jetzt, naja, nach fast 10 Jahren in erster Linie haben Sie vom Leid und Not berichten müssen. Was lässt Sie weiter an das Gute im Leben glauben?
Der Mensch.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Sophia Meyer, Kriegsreporterin in der Ukraine, Israel und Afghanistan.
Schön, dass Sie da sind. Es klingt nicht wirklich vergnügungssteuerpflichtig alles. Also Ukraine, Israel, Afghanistan. Trotzdem optimistisch.
Ja, also ich habe gerade gesagt, der Mensch, weil ich neben all dem Leid und der Gewalt und den wirklich sehr, sehr dunklen und düsteren Orten, vielleicht gerade an diesen Orten, so viel Menschlichkeit und Nähe erlebt habe, dass mir das definitiv Hoffnung gibt, dass der Mensch auch zu Gutem und zu Menschlichkeit in der Lage ist.
Aber das ist die Menschlichkeit inmitten von Unmenschlichkeit, weswegen Sie ja da sind. Und da kann man dann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr gut abwägen und vergleichen, wo es jetzt am beeindruckendsten war für Sie oder am bedrückendsten?
Das ist eine gute Frage. Also am bedrückendsten war es für mich definitiv, würde man jetzt nicht erwarten, aber in den griechischen Geflüchtetenlagern wahrscheinlich, weil ich auch damals vor über 10 Jahren mit einem Weltbild dahin bin, mit einem Bild, das einer jungen Europäerin, die stolz ist, die zur Universität ging, die ganz viel über Völkerrecht und Menschenrecht und Menschenwürde gelernt hat und mit einem Weltbild groß wurde, dass wir hier im Westen die Guten sind. Und dann habe ich in diesen Geflüchtetenlagern in Griechenland Dinge gesehen und erlebt, die dem gegenüberstehen. Und das war für mich wahrscheinlich deswegen besonders existenziell.
Ja, und war es, weil es ja eigentlich auch fast Ihre allerersten Eindrücke waren. Also das erste Mal, dass Sie mit einem menschlichen Leid in dem Ausmaß konfrontiert und wahrscheinlich so eine erste Begegnung sitzt dann immer besonders tief. Oder sind es gerade die aktuellsten, die letzten, die am kürzesten zurückliegen? Was war da?
Also Sie haben definitiv recht. Das hat damit zu tun, dass es die ersten waren. Und die kürzesten, die zurückliegen, das ist natürlich der aktuelle Konflikt, über den die Welt auch sehr, sehr viel spricht. Ich war im Westjordanland und ich war in Israel unterwegs. Und was ich da gesehen, erlebt habe, welche Menschen mir begegnet sind, die Schicksale, der Schmerz, das Leid und dann auch wieder die vorsichtigen Momente der Hoffnung, auch das begleitet einen dann, wenn man zurückkommt.
Mhm. In Gaza selbst waren Sie, glaube ich, nicht, aber an der Grenze dazu, da kommt man auch praktisch gar nicht rein als Journalist. Da schauen, nicht nur als Journalist, sondern auch insgesamt sehr schwer, da schauen heute natürlich sehr viele sehr aufmerksam hin auf diesen Gazastreifen, auf den Friedensplan von Donald Trump. Können Sie sich eine Befriedung da unter diesen Vorzeichen vorstellen?
Also ich würde es gar nicht Friedensplan nennen, ich würde es eher einen Waffenstillstandplan nennen. Frieden ist ein sehr, sehr großes Wort und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, nach allem, was ich in dieser Region erlebt habe über all die Jahre, stört mich so ein bisschen in der ganzen Debatte diese Mär, dass wenn die Hamas zerschlagen wäre, dass dann alles gut ist. Das ist ja auch was, was immer wieder reproduziert wird, was auch von der Politik und den Medien in Teilen reproduziert wird. Aber das ist kompletter Unsinn. Mhm. Auch wenn man die Hamas mit militärischer Gewalt zerschlagen könnte, was man nicht kann, weil immer wieder neue Menschen rekrutiert werden, selbst dann würde es irgendwann eine neue Hamas geben. Die heißt dann vielleicht anders. Das Grundproblem des Konflikts ist, und da würde ich gerne einen Menschen zitieren, wenn ich kurz darf, den ich getroffen habe. Yehuda Shaul ist selber Jude, der dort lebt und früher für die israelische Armee gearbeitet hat. Er hat zu mir gesagt, der einzige Weg, das Ganze zu befrieden, ist, wenn beide Parteien, Israelis und Palästinenser, mit denselben Rechten und derselben Würde den Raum verlassen. Mhm. Und das muss die Grundlage von allem sein. Und dann kann man überlegen, wie kann es wirklich Frieden geben.
Und ob das am Ende bei diesem Plan rauskommen kann, bleibt offen. Also gerade heute haben ja die Verhandlungen in Ägypten da möglicherweise erste Schritte gezeigt, dass man da vielleicht doch einstweilen zumindest zu so einer Einigung kommt. Und morgen jährt sich dann ja zum zweiten Mal der Angriff der Hamas auf Israel und die Geiselnahmen und der Überfall und der Terror, der dann als Reaktion die entsprechenden Maßnahmen von Israel speziell im Gazastreifen nach sich gezogen hat. Wie geht's Ihnen da als Reporterin? Wie haben Sie diesen 7. Oktober erlebt? Haben Sie gesagt, ich muss sofort meine Koffer packen und losfahren? Oder wie war das für Sie?
Ich hätte damals direkt hinfahren können und habe mich dagegen entschieden, weil ich eine Dokumentation machen wollte, die Gleichzeitigkeit und Komplexität aushält. Ich habe damals dann eine Doku gemacht, ein halbes Jahr später, die eine Geisel getroffen hat, die befreit wurde. Ich war im Kibbutz, ich habe die Familie von Shani Luke getroffen und gleichzeitig war ich im Westjordanland, habe Menschen getroffen, die ihre Liebsten verloren haben durch Siedler oder durch die israelische Armee. Ich habe radikale Siedler begleitet, die Hilfsgüter blockieren für Gaza und ich habe Dschihadisten getroffen. Ich habe versucht, das zu tun, was für mich Journalismus ist, diese Realitäten in ihrer Komplexität abzubilden und sie mit nach Hause zu bringen und diese Gleichzeitigkeiten auch aushalten zu müssen.
Das ist ein längerer, komplexerer Plan dann, aber insgesamt glaube ich ja schon und habe ich auch in Ihrem Buch, nebenbei konnten Sie auch nicht sofort, weil Sie ein Buch schreiben mussten, genau, Herz aus Stacheldraht heißt es, gelesen, dass Sie schon teilweise ein bisschen eigentlich immer auf gepackten Koffern mehr oder weniger sitzen, weil Sie teilweise so eine ganz kurze Vorlaufzeit nur haben, bevor Sie...
Auf jeden Fall, also gibt es sehr, sehr viele Beispiele, sei es als damals das Geflüchtetenlager Moria gebrannt hat, aber auch als der Ukraine-Krieg losging, bin ich den Tag darauf direkt los in vielen Konflikten. Das ist ja so, wenn man diesen Job macht, dann kann man nicht eigentlich nicht warten und sagen, ich reise jetzt mal ein paar Monate später los, sondern im besten Fall ist man direkt dort und sammelt die Eindrücke vor Ort und bringt sie sozusagen dem deutschen Publikum oder den deutschen Lesern.
Und ein paar dieser Eindrücke werden wir in der Stunde natürlich auch noch besprechen. Herz aus Stacheldraht heißt Ihr Buch, wie gesagt. Und zwar nicht aus Spaß, sondern nach dem Geschenk, das Sie auch mal bekommen haben. Ist die Geschichte dazu?
Die Geschichte ist folgende. Ich war damals sehr, sehr viel in den griechischen Geflüchtetenlagern. In einem sehr bekannten, der ein oder andere Hörer wird sich noch erinnern, Idomeni. Das war dieses Lager, wo auch der besagte Norbert Blüm damals hingereist ist, an der griechisch-mazedonischen Grenze, als die Balkanroute geschlossen war.
Erzähl mir nachher noch ausführlich, das Herz aus Stacheldraht.
Genau, und ich war da sehr viele Monate. Und dann kam eines Tages ein kleines Mädchen, das ich auch schon länger kannte, zu mir und hat aus diesem Stacheldraht an dieser Grenze, also der Draht, der ja die Menschen abwehrt, der für Abwehr, für Abschottung steht, ein Herz geformt und mir geschenkt. Und das war insofern unfassbar berührend, dass ich aber auch direkt zum Weinen angefangen, weil ich glaube, diesem kleinen Mädchen gar nicht bewusst war, wie symbolhaft dieses Geschenk ist, weil sie aus einem Material der Abwehr, der Abschottung ein Präsent der Zuneigung und der Dankbarkeit oder Liebe geformt hat.
Wo steht's heute?
Das wurde ich schon einmal gefragt und die Antwort ist leider nicht so schön. Ich habe damals aus dem Koffer gelebt, ich hatte keine Wohnung mehr, ich hatte gar nichts mehr. Und das ist dann tatsächlich auf diesen Reisen von A nach B nach C nach D verloren gegangen.
1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Sophia Meyer heute, Jahrgang 87. Welche Poster hingen in den 90er Jahren über Ihrem Bett?
Oh Gott, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr noch jemanden kennt, Aaron Carter. Das war der Bruder von Nick Carter von den Backstreet Boys, der Kleine.
Aha. Mhm. Toll.
Den fand ich super. So ein schöner, blonder Junge mit so einem Topfschnitt.
Ursprünglich aus München, aber dann in Niederbayern in die Schule gegangen.
In der Oberpfalz.
In der Oberpfalz. In der Oberpfalz. In der Oberpfalz. Weiden
in der genau, Oberpfalz. Genau, in Weiden in der Oberpfalz zur Schule gegangen, ja.
Mhm. Mhm. Und in was für eine Familie sind Sie geboren worden?
Ich würde erst mal sagen, in eine positive und gute Familie, weil ich glaube, meine Mama hört auch zu.
Okay.
Ja, ich habe eine Schwester. Die ist 2 Jahre älter, die lebt ein völlig anderes Leben als ich. Die ist Ärztin, die lebt in Regensburg und hat Kinder und ist nicht in irgendwelchen Krisen- und Kriegsregionen unterwegs. Ich bin bei der Mama groß geworden, meine Eltern haben sich früh getrennt. Genau, aber auch zum Papa habe ich ein sehr gutes Verhältnis.
Und von der Mutter oder eher vom Vater kam die Begeisterung für den Journalismus oder gar nicht?
Von der Mama kam so ein Gerechtigkeitssinn, der mich immer wieder antreibt, würde ich sagen. Und von meinem Papa kommt der Perfektionismus und das über Grenzen zu gehen. Also von keinem der Journalismus, aber von beiden Eigenschaften, die mich, glaube ich, bis heute sehr prägen.
Aber der Journalismus dann aus Ihnen selbst raus, weil schon mit 16 waren Sie überzeugt, den Spiegel übernehmen Sie.
Ich war überzeugt, ich will unbedingt für den Spiegel schreiben und ich will, dass da auch einmal mein Name drin steht. Das hat, also der stand schon mal drin, aber nie als Autorin leider. Das habe ich bis heute noch nicht geschafft, aber ich wollte immer für den Spiegel schreiben, ja.
Okay, also sollte jemand dazu hören, möglicherweise, da wäre eine Kolumnistin. Jetzt könnte man meinen, oder das ist ja glaube ich so ein Klischee, dass so Menschen, die bei uns in den 90er Jahren aufgewachsen sind, die sogenannte Generation Y, glaube ich, ist es, die unpolitisch sind, weil ihr, als ihr groß geworden seid, nicht mehr so diese großen Konflikte hattet, wie, keine Ahnung, 15 Jahre vorher mit Friedensbewegung oder. Wie war das bei Ihnen? Was hat Sie zum politisch denkenden Menschen gemacht?
Also ich war wirklich genau diese Generation, die Sie beschreiben. Ich dachte immer, und das wurde mir auch so erzählt und in der Schule und im Studium, im Sinne von, das ist das Ende der Geschichte, es ist alles gut.
Das hat sich als Irrtum rausgestellt.
Genau.
Wer hatte dieses Buch geschrieben, das Ende der Geschichte? Die Kollegen schauen
Fukushima.
Nach. Ha, genau.
Oder Francis Fukushima.
Ich glaube, der
Fukuyama.
Wir schauen nochmal nach. Egal, aber okay. Das Ende der Geschichte im Sinne von, die westliche Demokratieform hätte sich als die beste durchgesetzt und gut ist.
Genau, und wir exportieren die auch noch, wir im guten Westen, wir exportieren die Demokratie und wir exportieren ja sowieso Menschenrechte und Menschenwürde. In so einer Welt bin ich groß geworden, Kriege sind vorbei, die kommen auch nicht mehr.
Mhm. Fukuyama übrigens, das andere war glaube ich ein Vulkan.
Großartig.
Ja.
Und dann bin ich raus in die Welt. Warum? Weil damals, als die sogenannte Flüchtlingskrise losging, die hat mich dann politisiert, würde ich sagen.
Die hat sie erst politisiert.
Naja gut, ich habe vorher Politikwissenschaft und Demokratiewissenschaft studiert, ich war schon ein politischer Mensch.
Aber Sie waren ja auch zum Beispiel, also Jahre bevor das mit der Flüchtlingsgeschichte und mit dem Wir schaffen das und der Zeit anfing, wenn ich das richtig weiß, waren Sie ja schon in Hilfseinsätzen in Soweto.
Exakt. Ich hatte.
Also Südafrika.
Exakt, da habe ich in einem Kinderheim damals gearbeitet. Aber ich würde nicht sagen, aus einer starken Politisierung heraus, sondern ich hatte dieses Bedürfnis, ich glaube auch mein Privileg, das ich ja habe mit diesem Pass am Ende und das ich finanziell habe, zu sagen, ich will raus in die Welt gehen und ich will was sehen, ich will was verstehen. Mhm. Aber das war jetzt nicht per se, weil ich politisch getrieben war.
Aber schon etwas im Helfen, im Kinderheim waren Sie da?
Exakt, genau. Es war schon ein raus in die Welt gehen zu wollen, ein verstehen zu wollen, bestimmt auch ein helfen zu wollen, wobei mir da sehr wichtig ist zu sagen, es ist niemals purer Altruismus. Es ist niemals, dass man das nur für die anderen tut. Zu helfen, vor Ort zu sein, auch als Journalistin Schicksale sichtbar zu machen, das gibt einem selber auch total viel.
Und das erste Mal, dass Sie tatsächlich dann in ein richtiges Krisengebiet, wenn man jetzt mal diese Township außen vor lässt, in ein richtiges Krisengebiet gereist sind, war auch noch gar nichts, was mit Flüchtlingen oder Griechenland zu tun hatte, wenn ich das richtig weiß, sondern eher ein Zufall?
Ich überlege gerade, was das erste Krisengebiet war.
Naja, wie nennt man das, wenn man in ein Land fährt, wo gerade vorher irgendwie ein Erdbeben Stärke 8 war? Und wenn man sagt, ich wollte eigentlich, was wollten Sie? Wahrscheinlich wollten Sie wandern in Nepal oder so?
Völlig verrückt, dass Sie mich gerade an Linien meiner Biografie erinnern, die ich gerade selber nicht mehr so im Kopf hatte. Ja, ich war in Nepal, ich habe da in einem Kloster gearbeitet, ich habe da bei meiner ersten Reise, ich habe kleine buddhistische Mönche, ich weiß, das klingt total verrückt, aber es war so, ich habe kleine buddhistische Mönche in Englisch unterrichtet. Mhm. Das war eine sehr eindrückliche Phase und bin dann aber immer wieder nach Nepal, vor allem als das Erdbeben war, und habe da eine Hilfsorganisation unterstützt und habe auch Medienarbeit für die gemacht.
Mhm. Ja. Und das war dann so der erste humanitäre, wo man sagen könnte.
Auf jeden Fall.
Einsatz. Mhm. Und parallel haben Sie eine journalistische Ausbildung dann gemacht, nach dem Demokratiestudium und so weiter, bei Focus Online.
Ich habe sie begonnen, genau, ich habe sie dann abgebrochen, aber ich habe eine journalistische Ausbildung, man nennt es Volontariat, begonnen.
Warum? Also nicht warum begonnen, vermittelt sich, aber warum abgebrochen?
Ich habe es abgebrochen, weil ich gefühlt habe, dass es nicht der richtige Ort für mich ist, dass ich eine andere Art von Journalismus machen möchte. Und es ist eben zu der Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise gewesen. Und ich hatte das Gefühl, hier an diesem Redaktionstisch ist der falsche Ort. Zumal es damals auch schon losging, dass gerade bei diversesten Online-Medien, das ist nicht unbedingt auf meinen Arbeitgeber, auf den damaligen bezogen, diese Art von Clickbait-Journalismus gemacht wurde auf Kosten von Geflüchteten und auch auf Kosten unseres demokratischen Zusammenlebens. Und ich wollte rausgehen und ich wollte selber sehen, was da los ist.
Clickbait-Journalismus müssen Sie erklären. Ich okay. Kann es nicht.
Clickbait-Journalismus ist, wenn man sozusagen eine Schlagzeile hat, die super populistisch ist und vielleicht auch erstmal was suggeriert, was gar nicht in dem Text steht, aber dazu führt, dass man draufklicken möchte.
Das ist diese Kunst, die Sie da lernen mussten, sozusagen. Machen Sie mal ein Beispiel für so eine Schlagzeile.
Ein Flüchtling findet einen Geldbeutel. Sie werden nicht glauben, was er damit tut.
Nein, da muss ich sofort nachlesen.
Genau.
Frau Meier.
Das suggeriert, okay. Der hat bestimmtes Geld geklaut und die Geschichte ist dahinter, er hat ihn abgegeben.
Genau, und das wollten sie nicht mehr mitmachen und deswegen das Volontariat hingeschmissen.
Ja.
Das fanden bestimmt alle ganz toll in ihrem Umfeld, oder?
Nein, also zumal ja so ein Volontariat zu finden gar nicht so einfach ist.
Ja.
Und natürlich fanden meine Eltern, insbesondere mein Papa, das jetzt nicht nur gut, weil jetzt hat das Kind endlich diese Ausbildung, jetzt bricht sie das alles ab, zumal ich dann die Ausbildung abgebrochen habe, meine Wohnung gekündigt habe, mein Hab und Gut hier in München in einem Container eingelagert habe und dann nach Lesbos bin.
Hatten Sie denn in München diese Willkommenskultur, die es damals gab, auch mitbekommen und erlebt? Zum Beispiel waren Sie eine von denen, die drüben am Bahnhof gestanden sind und geklatscht haben teilweise, als die kamen? Das waren ja unter anderem auch ganz tolle Szenen.
Nee, ich war da nie. Ich habe auch nie geklatscht. Okay. Und also ich sehe mich auch vor allem als Journalistin. Ich bin da damals hin, nicht um per se Geflüchtetenhilfe zu machen, sondern weil ich mit eigenen Augen sehen wollte, was da passiert und das verstehen wollte und es eben nicht vom Redaktionstisch aus beurteilen wollte.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Sophia Meyer schleuste sich ins Flüchtlingslager Moria ein.
Das war dann nicht das erste, sondern später ein bisschen ein Flüchtlingslager. Aber wir waren gerade dabei, dass Sie die Ausbildung geschmissen haben.
Mhm.
Und nicht nur das, sondern das ganze Leben über den Haufen geworfen haben.
Ja.
Wie sah das dann aus von einem Tag auf den anderen?
Gut, würde ich sagen. Ich war sehr glücklich. Ich bin dann zuerst nach Lesbos mit meinem Köfferchen oder meinem Rucksack, ich weiß gar nicht mehr. Und habe dann dort für eine NGO die Medienarbeit gemacht und habe die unterstützt.
Hm.
Und bin dann relativ schnell weitergezogen.
Wohnung aufgelöst, in München alles eingelagert.
Mhm.
So, das finden die Eltern toll, glaube ich, oder?
Ja, die, nee, die fanden das natürlich überhaupt nicht toll, weil das Kind soll ja eine anständige Ausbildung machen. Aber, und ich weiß, es klingt super pathetisch und das sage ich auch aus einer sehr privilegierten Position heraus, ich habe für mich aber in meinem Leben festgestellt, dieses dem eigenen Herzen zu folgen, den Überzeugungen, der eigenen Integrität, was das auch immer für jeden individuell bedeutet, hat sich bei mir am Ende immer ausgezahlt.
War das denn, wenn Sie sagen, Sie sind da hingegangen und haben für eine NGO, also für eine Nichtregierungsorganisation Pressearbeit gemacht, war das denn dann schon, weil Sie gesagt haben, meine Vorstellung von Journalismus?
Nee, das war nicht per se meine Vorstellung von Journalismus. Das war meine Vorstellung von, wo ist jetzt der richtige Ort für die Sophia in dieser Gesamtgemengelage.
Mhm.
Also ich würde jetzt nicht per se sagen, die richtige Vorstellung von Journalismus ist, eine Hilfsorganisation irgendwo zu unterstützen. Für mich ist die richtige Form von Journalismus, Realitäten abzubilden und nicht irgendwelchen Narrativen zu folgen.
Ich frage, weil das ja per se, und das ist ja bei jeder Art von Medienarbeit, Lobbyarbeit, wie auch immer, parteiisch ist und parteiisch sein muss. Und man mit Journalismus ja eigentlich eher eine gewisse Unparteiischkeit verbindet.
Ja und nein. Also ich bin auch immer wieder, gab es Menschen, die gesagt hätten, das ist zu viel Haltung oder im schlimmsten Fall sogar, das wäre aktivistisch.
Im schlimmsten Fall?
Im Sinne von, das hat ja mit Journalismus nichts zu tun, das wäre Aktivismus.
Hm.
Ich sehe das komplett anders, weil meine einzige Leitlinie damals war und auch heute ist, mich für unverhandelbare Menschenrechte und Menschenwürde einzusetzen und die sozusagen als Grundlage von allem zu nehmen. In meinem Menschsein, in meinem Beruf als Reporterin, in dem, was ich nach außen trage. Und sich für unverhandelbare Menschenrechte einzusetzen, würde ich eigentlich von jedem Bürger und jeder Bürgerin in diesem Land erwarten, unabhängig davon, ob das jetzt eine Journalistin ist oder nicht.
Und das haben Sie auch erlebt, dann eben in Griechenland bei Norbert Blüm, den Sie dort getroffen haben. Jetzt muss man, ich fürchte, Norbert Blüm muss man inzwischen erklären, oder? Norbert Blüm war irgendwann mal Bundesminister in der Bundesrepublik. Von dem stand unter anderem der tolle Satz, nur eins, die Renten sind sicher. Und war damals schon lange selbst Rentner und auf dem Altenheim. Was hat der in dem Flüchtlingslager gemacht?
Norbert Blüm ist damals mit einem Fernsehsender gemeinsam nach Idomeni gereist, dieses Lager an der griechisch-mazedonischen Grenze. Er war damals schon über 80, er war nicht mehr in der Politik aktiv. Man kann nicht sagen, das war irgendein PR-Stunt. Er hatte das Bedürfnis, dorthin zu reisen und auf das Schicksal der Menschen in diesem Lager aufmerksam zu machen, was er übrigens sein ganzes Leben lang getan hat. Er war in Afghanistan, im Irak, in Indien. Mhm. Das hat sich durch sein Leben gezogen. Und damals in Idomeni habe ich ihn kennengelernt.
Und der hat Sie dann inspiriert, auch mit dieser Art von Arbeit weiterzumachen oder das eben dann noch mehr in Richtung drüber erzählen und Journalismus?
Ich würde nicht sagen, dass er mich inspiriert hat, aber er hat mich in dem bestärkt, worüber wir eben gesprochen haben, in diesem du bist so okay, wie du bist und diese Haltung zu haben für die Menschen, egal welchen Menschen. Darin hat er mich bestärkt, dass ich so okay bin, wie ich bin. Weil als ich ihn kennengelernt habe, das ist jetzt auch schon echt viele, viele, viele Jahre her, da war ich noch nicht so sehr in meiner Mitte wie jetzt.
Kannten Sie den überhaupt?
Also mir wurde gesagt, er kommt und ob ich ihm dann zeigen kann, was wir da genau machen. Und dann stand, ehrlicherweise, dann stand er vor mir und ich habe es erst überhaupt nicht gecheckt, dass
das
noch
so ein kleiner, rundlicher, ja.
Und dann kam die Kamera und dann habe ich es erst gecheckt. Ah, das ist Norbert Blüm.
Okay.
Genau, und so haben wir uns kennengelernt und er hat mich dann in den Jahren begleitet, eben vor allem mit diesem Gefühl von, das ist richtig so, wie du es machst. Und wenn ich das noch kurz erzählen darf, wie das geendet hat. Also er war ja dann irgendwann schwer krank und kurz bevor er gestorben ist, hat er in der Zeit einen Text veröffentlicht, wo er von seinem Schicksal erzählt hatte. Er war schwer erkrankt, er war gelähmt, er saß im Rollstuhl. Und ich habe damals im Libanon gelebt und ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und ich habe nie eine Antwort bekommen auf diese E-Mail. Und ein paar Wochen später bin ich zurück nach Deutschland und habe mein deutsches Handy angeschaltet und hatte einen verpassten Anruf von ihm und eine Mailbox-Nachricht. Und da sagt er, hallo mein linkes Mädchen. Er hat mich als
Das waren Sie, das linke Mädchen.
Ja, aber weil er, glaube ich, links verstanden hat im Sinne der universellen Menschenrechte oder wie auch immer er das definiert hat. Hallo mein linkes Mädchen, hier spricht der uralte Großvater, im Kopf noch okay, sonst ein Schrotthaufen und jetzt kommt der entscheidende Satz, bleiben Sie Ihren Ideen treu. Und das hat mir so viel bedeutet. Und diese Nachricht kam, ich habe sie gehört und da war er seit 2 oder 3 Wochen schon tot. Das heißt, ich habe diesen letzten Anruf von ihm verpasst, aber dafür habe ich diese letzte Nachricht von ihm bis heute.
Und versuchen das umzusetzen und zu machen wahrscheinlich. Deswegen sind Sie dann nach Griechenland auch nicht wieder zurück nach Hause, sondern in den Irak. Dann erstmal, wo man sich auch sagt, ja.
An meinem 30. Geburtstag.
Toll.
Alleine.
Alleine? Ja?
Ja.
Mit Kamera oder?
Ja, ich bin damals los mit meinem kleinen Equipment und ich hatte über Umwege eine junge Frau kennengelernt, eine Jesidin, die dort den islamischen Staat überlebt hatte und dort noch lebte und die sich bereit erklärt hat, mich in diese Region zu bringen, wo der islamische Staat gewütet hat. Und mit der bin ich dann losgezogen, ja.
Jetzt haben Sie das im Nebensatz gerade schon gesagt, dass Sie dann in Beirut gelebt haben. Das war nach 2019. Wie lange haben Sie da gelebt? Wie kam das überhaupt? Ich meine, fallen einem jetzt auch andere Städte ein, wo man hinziehen kann?
Das war ein ähnliches Spiel. Also 2017 bin ich auf eigene Faust in Irak. Im Sommer und 2018 dachte ich mir, okay, jetzt möchte ich in den Libanon und wirklich immer aus dieser privilegierten Position heraus und dieser intrinsischen Motivation, ich möchte das sehen, ich möchte das verstehen, ich möchte ein Gefühl für diese Region bekommen, für die Realitäten, warum fliehen Menschen aus diesen Regionen und das habe ich dann immer genutzt und dann bin ich 2018 das erste Mal alleine in den Libanon und habe da... Ja, bin an die syrische Grenze und habe da...
Was heute keiner mehr weiß, der Libanon hieß mal, glaube ich, die Schweiz des Nahen Ostens.
Man hört beides, die Schweiz des Nahen Ostens und man hört Paris des Nahen Ostens, weil die Franzosen da ja waren. Ja.
Und Beirut wäre immer noch ein Sehnsuchtsort für Sie?
Auf jeden Fall. Ich werde auch in ein paar Wochen wieder fliegen. Ich habe dort Freunde, es ist für mich der Liebe.
Haben Sie diese Explosion erlebt? Die war dann 2020 im Hafen, diese furchtbare, fatale?
Ich war gerade weg und bin dann am Tag nach der Explosion wieder hin und habe dann von dort berichtet, verschiedene Projekte gemacht. Die Wohnung, in der ich da gelebt habe, die war auch ganz schlimm getroffen. Also wir können froh sein, dass keiner meiner Mitbewohner da drin war, weil ich in der Hafenregion auch gelebt habe tatsächlich. Und ja, habe dann da noch ein paar Wochen verbracht nach der Explosion. Und jetzt bin ich immer dort, wann immer es geht.
Also Sehnsuchtsort.
Auf jeden Fall.
Vielleicht auch mal wieder Adresse.
Ja, und im Herzen zweite Heimat.
Ansonsten sind die Adressen wechselnd zwischen München und Köln gewesen, weil sie ihr Zuhause im Fernsehen gefunden haben bei RTL, bei Stern TV. Auch eine Zeit lang als Sonderkorrespondentin bei RTL News. Bitte schön, Frau Sonderkorrespondentin, ich verneige mich. Aber das hat nicht lange gehalten, oder? Sie sind inzwischen wieder als Freelancerin, also als freie Journalistin unterwegs.
Ja, und das aus freien Stücken, weil ich für mich entschieden habe, und das ist natürlich auch riskanter als so eine wundervolle Sonderkorrespondentenstelle. Ich habe für mich entschieden, ich muss frei sein, ich will frei sein, ich will frei sein in dem, wann ich was tue in meiner Themenwahl, wann ich wohin reise. In dem, wie ich mich äußere. Wir leben in sehr polarisierten Zeiten und deswegen ist mir meine eigene Integrität das höchste Gut.
Aber das heißt ja auch, dass zu Ihrer inhaltlichen Tätigkeit und zu den Berichten ja erstmal noch ein ganz anderer Faktor dazu kommen muss, nämlich Sie müssen jede Geschichte erstmal verkaufen.
Ja, aber das ist...
Also was Sie als Sonderkorrespondent, als Festangestellte, wo Sie sagen, schön, wo ist mein Dienstwagen? Nicht müssten, aber nur diese merkantile Aspekt ist ja schon was einen dann wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, einerseits Unsicherheit, möglicherweise auch schlaflose Nächte macht. Weil was ist, wenn Sie da auf Geschichten sitzen, die keiner mehr hören will?
Also ich habe wirklich gar keine Unsicherheit. Ich bin da so in meiner Mitte. Ich glaube daran, was ich vorhin schon gesagt habe, ich muss den pathetischen Satz wiederholen. Wenn man seinem Herzen folgt, wird alles gut und das tue ich. Es funktioniert richtig gut gerade. Ich habe mir natürlich auch über all die Jahre ein gutes Fundament erarbeitet. Leute wollen mit mir zusammenarbeiten. Ich mache auch viel auf Social Media. Auch da gibt es Menschen, die das unterstützen, die meine Arbeit unterstützen. Ich bin da wirklich so positiver Dinge und habe keine schlaflosen Nächte.
Sophia Meyer ist zu Gast heute in 1:1 der Talk. Berichtet aus Krisengebieten, steht dann als Überschrift drüber. Wie viel, und vor allen Dingen und vor dem Hintergrund, dass Sie ja gerade gesagt haben, Sie sind so richtig und Sie sind so in Ihrer Mitte. Wie viel Emotion kann eine Krisen- und Kriegsberichterstatterin überhaupt zulassen?
Für sich selbst oder für die anderen?
Erstmal für sich selbst.
Ich würde sagen, so viel Emotion halt da ist. Also ich finde es völlig legitim und vielleicht sogar wichtig, zu fühlen, mitzufühlen, empathisch zu sein. Ich habe an den Krisenherden dieser Welt auch viele Kollegen und Kolleginnen getroffen, die wirklich zu Zynikern wurden, auch oft aus Selbstschutz heraus. Mhm. Ja, weil man vielleicht mit dem Leid auch irgendwann gar nicht mehr anders umgehen kann. Ich weiß für mich, wenn ich selber irgendwann nicht mehr mitfühle und fühle, dann will ich den Job nicht mehr machen.
An welcher Stelle, oder da gibt es eine Stelle natürlich, die das ganz klar macht möglicherweise, die ich gelesen habe eben in Ihrem Buch Herz aus Stacheldraht. An welcher Stelle entscheiden Sie, nicht mehr zu filmen, sondern stattdessen zu helfen?
Auch aus meinem Bauch heraus, aus meinem Innersten heraus. Es ist eine Intuition zu sagen, okay, jetzt ist es nicht mehr angemessen, hier egal ob ein iPhone oder eine große Kamera drauf zu
halten.
Erzählen
Sie die Geschichte doch einfach.
Also es gibt zwei Geschichten dieser Art. Die eindrücklichste war für mich, als damals ein Treck von Geflüchteten über einen Fluss wollte.
In Griechenland war das?
Genau, von Griechenland nach Mazedonien zu fliehen. Und ich bin dahin. Und es war wirklich ein reißender Fluss, es war eiskalt, da waren Kinder, da waren Alte, da waren Kranke, da waren Leute im Rollstuhl und die Helfer dort wollten die aufhalten, aber die haben sich nicht aufhalten lassen, weil es hat ein Flugblatt gegeben, da hieß es, hier kann man jetzt weiter in den Sehnsuchtsort Europa nach Deutschland. Und die sind durch diesen Fluss und es waren so heftige Szenen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Sophia, was zur Hölle tust du hier? Wieso filmst du das? Jetzt geh in diesen Fluss und beteilige dich, versuch zu helfen und sei es einem Menschen. Und da habe ich dann zum Filmen aufgehört. Ja.
Weil Sie, das muss man vielleicht auch noch erklären, wenn Sie unterwegs sind, ohnehin mit ganz kleinem Besteck reisen. Also das ist nicht irgendwie, wie man sich das von früher denkt, eine Filmcrew, die besteht aus einem Kameramann, einem Lichtmenschen möglicherweise, einem Tonmenschen, wo ihr schon mal zu viert seid, sondern Sie machen ganz viele Ihre Berichte ganz alleine?
Ich mache einige ganz alleine, Mama der Situation geschuldet und suche mir dann wirklich Leute vor Ort. Ich habe zum Beispiel damals, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, als Erdogan Busse geschickt hat mit Geflüchteten an die Grenze zu Griechenland, 2020 war das. Da bin ich dann alleine hin Und ich bin aber vor der Kamera, das heißt, ich brauche ja Leute, die mir helfen, mich zu filmen. Und dann habe ich wirklich schon öfter in solchen Situationen Geflüchtete angesprochen und die gesagt, hey, kannst du mal kurz mein Handy halten, wir müssen das und das machen. Oder ich gucke noch schnell auf irgendwelchen Netzwerken oder auf irgendeine Social Media, ob noch irgendjemand mit mir mitkommt, der mir ein bisschen hilft. Also so habe ich schon tatsächlich öfter gearbeitet.
Ich dachte, da ist man dann mit diesem Selfie-Stick unterwegs.
Meistens, aber manchmal gibt es Szenen, zum Beispiel, wenn man eine Einstellung braucht, ein Video, wo ich von weiter weg bin, dann geht das mit dem Selfie-Stick irgendwann nicht mehr. So, und dann gibt es natürlich professioneller angelegte Dokumentationen, aber auch da versuche ich wirklich im kleinen Team zu arbeiten.
Das haben Sie sich alles aber letztlich selber beigebracht, ne? Weil das war irgendwie in dem Volontariat, bei der Online-Zeitung war das nicht mit enthalten. Wie mache ich Schnitt, wie mache und so?
Das, nee, das habe ich mir, also gerade dieses selber Drehen habe ich mir selber beigebracht. Das ging tatsächlich los. Ich habe ja sehr viel Demonstrationen in Deutschland gecovert und bin da immer an vorderste Front und da habe ich dann immer selber gefilmt und so ging dieser Sophia iPhone-Style ein bisschen los.
Jetzt hatten wir diese Frage mit dem, wann filmt man und wie lange und wo hilft man? Auf der anderen Seite natürlich bei Kriegsberichterstatterin, wovor haben Sie Angst und wovor nicht?
Also Angst habe ich wahrscheinlich habe ich die größte Angst davor zu sterben. Und das darüber denkt man mal nach, wenn man in gewisse Regionen reist, gerade in der Ukraine. Und dann, wenn ich vor Ort bin, versuche ich diese Angst beiseite zu packen und meine Arbeit zu machen.
Wie weit war denn die Rakete entfernt, die da in der Ukraine bei Ihnen eingeschlagen ist?
Ich glaube 124 Meter. Wir haben das später versucht auszurechnen. Und ich war ja im Frontgebiet und da lief alles okay. Und da ist ja die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass man von Artillerie getroffen wird. Und dann waren wir bei einem Einsatz auf dem Rückweg und wieder im vermeintlich sichereren Westen der Ukraine, sind über eine Brücke gefahren. Und dann hat es auf einmal das Auto gewackelt und wir haben realisiert, da ist gerade bei der Brücke 10 Sekunden, nachdem wir drüber sind, eine Rakete eingeschlagen.
So, nun kann man sich denken, was so die erste Reaktion dann eigentlich ist, wenn man sowas erlebt. Oder man ist sie. Wie war dann Ihre erste Reaktion?
Meine erste Reaktion war nicht die der Sophia, die Angst hat, sondern die der Reporterin, die ihren Job macht. Und das war mein iPhone rausholen und zum Filmen anzufangen. Zu funktionieren, meinen Job zu machen.
Funktionsmodus nennen Sie das ja auch.
Exakt. Der bringt mich durch sehr viele Situationen in meinem Leben. Und ich habe dann einfach nur gefilmt. Und das war für mich dieser Raketeneinschlag, das war nicht nur eine, war das Existenziellste, was ich jemals erlebt habe, weil ich mich noch nie in meinem Leben so ohnmächtig gefühlt habe. Weil man weiß nicht, wo schlägt die nächste. Man sitzt in diesem Auto und weiß nicht, fährt man links, rechts, schnell, langsam, was passiert als nächstes.
Aber der Instinkt, dann da einfach wegzulaufen, war offensichtlich nicht, also, was heißt nicht stark genug, schwächer als dann die Reaktion zu sagen, lass uns das schnell filmen.
Naja gut, ich saß in dem Auto. Man hätte natürlich auch anhalten können, sich irgendwo auf den Boden werfen können. Das wäre auch eine angemessene Reaktion gewesen. Oder das Normalste wäre wahrscheinlich gewesen, voller Panik in diesem Auto zu sitzen. Aber ich habe aus der Angst einfach was gemacht und bin in meinen Arbeitsmodus gegangen.
Also da hat es funktioniert, wenn man das funktioniert nennt. Ja, wahrscheinlich. 2023 in einem Keller in der Ukraine hat das dann nicht mehr funktioniert. Da hatten Sie einen sehr emotionalen Ausbruch. Was ist da passiert?
Ich war an der ukrainischen Front unterwegs. Ich habe eine Hilfsorganisation begleitet, die dort Hilfsgüter an die Menschen bringt, die dort verblieben sind. Und habe mich dann relativ nah an der Verteidigungslinie im Distrikt Bachmut war das. Also in dieser Region, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, das war sehr lange, sehr hart umkämpft. Habe mich in einem Keller wiedergefunden mit älteren Frauen und ihren Katzen, die da seit 9 Monaten ausharrten. Und diese Frauen haben bitterlich geweint, haben von ihrem Schicksal erzählt, von den Ängsten. Die eine Frau meinte immer, wir leben hier auf einer unbewohnten Insel, wir wollen einfach nur Frieden, wir wollen bitte, bitte nur Frieden. Und ich stand da wie so ein Idiot mit meiner schusssicheren Weste, meinem Helm und meiner besagten Selfie-Stange, auf die das iPhone geklemmt war, und habe irgendwie versucht, die Szenen bestmöglich einzufangen und dachte mir schon zum einen, was zur Hölle machst du hier gerade, Sophia? Das hat sich einfach alles sehr extrem und ich auch falsch angefühlt, oder ich war mit mir so im Konflikt, ist es richtig, was ich hier tue? Und dann mussten wir auch direkt weiter. Das heißt, die Situation hat direkt geendet. Ich musste wieder hochrennen von dem Keller, weil die Hilfsorganisation weiterfahren wollte, musste, weil, wie gesagt, ein sehr gefährliches Gebiet. Und dann war es tatsächlich so, dass diese Frauen, diese ukrainischen Frauen, die jede Sekunde Angst haben müssen zu sterben und von einer Rakete getötet zu werden, für mich und für uns gebetet haben, dass wir sicher heimkehren. Die haben zu mir gesagt, mein Engel, danke dir, wir beten für dich und so weiter. Und das war für mich, das war zu viel. Und dann bin ich komplett zusammengebrochen und habe zum Weinen angefangen.
Ja. Und den Zusammenbruch gab es später auch noch im Fernsehen?
Teile davon. Ja, genau. Wir haben uns, was heißt wir, am Ende musste ich das entscheiden. Ich habe entschieden, das zu zeigen, wenn ich das kurz ausführen darf, aus zwei Gründen. Weil es mir zum einen wichtig war zu zeigen, auch ein Journalist ist ein Mensch und das ist eine legitime menschliche Reaktion auf Leid und in dem Fall ja auch diese unbändige Dankbarkeit und Liebe dieser Frauen emotional zu reagieren. Und zum anderen, weil die Helferin, die ich begleitet habe, die diesen Einsatz geleitet hat, eine Ukrainerin, die das seit Monaten gemacht hat, neben mir wie versteinert saß und überhaupt nicht mehr auf meine Emotionen reagiert hat und irgendwann gesagt hat, ich habe anfangs auch geweint, aber irgendwann kannst du das nicht mehr. Ein Selbstschutzmechanismus setzt ein. Und diese Szene hat so viel erzählt über Menschen in Krisen- und Kriegsregionen, weswegen es mir aus diesen beiden Gründen wichtig war, sie zu zeigen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Sophia Meyer. Dokumentiert Hass gegen Frauen.
Den sie immer wieder erlebt in ihrem Job, einmal in Afghanistan oder im Nahen Osten auch gegen Jesidinnen, aber auch gegen sich selbst erlebt im Internet. Da gibt es eine Stelle aus einer Reportage von Ihnen, die fand ich so toll, da sagt also eine Gesprächspartnerin, wenn ich sowas erlebe, dann habe ich das Gefühl, meine Seele würde gerne duschen, sagt eine ihrer Gesprächspartnerinnen in einem der Filme. Wie duschen Sie Ihre Seele?
Ich habe sie auf jeden Fall lange, lange zu wenig geduscht und habe mich mit den sowohl den seelischen Folgen meiner Einsätze als auch mit dem, was Sie ansprechen, diesen Hass im Netz und übrigens nicht nur im Netz, ich habe das teilweise auch vor Ort auf der Straße erlebt, mich zu wenig auseinandergesetzt, dem Ganzen keinen Raum gegeben und habe dann irgendwann verstanden, nee, meine Seele, um in ihrem Bild zu bleiben, muss auch geduscht werden und habe mir dann versucht, mehr Räume in meinem Leben überhaupt zeitlich schon zu geben, um mich mit den seelischen Folgen oder auch mit der digitalen Gewalt auseinanderzusetzen.
Wie tief war denn das Loch? 2023 war das, glaube ich, ne?
Ja, das war schon tief. Also ich habe da einfach, es war auch so eine Mischung aus vielem. Ich war komplett überarbeitet. Ich habe Morddrohungen bekommen. Ich habe nur noch funktioniert. Dann habe ich natürlich Traumatisches da draußen in der Welt erlebt. Zum einen, indem man sich ja selber immer wieder mit traumatisierten Menschen konfrontiert, aber auch selber traumatische Dinge erlebt, wie zum Beispiel diesen Raketenangriff. Und das war dann so eine Gesamtschau an Dingen, wo ich festgestellt habe, Sophia, jetzt brauchst du mal eine Pause.
Könnte man doch eigentlich sagen, Journalismus ist ein weites Feld. Es gibt diese Kaninchenzüchtervereine, über die man auch berichten kann. Und man lässt das vielleicht einfach mit den Krisen und den Kriegen?
Niemals. Also bin ich, das ist meine DNA. Ich bin so privilegiert, da raus in die Welt zu gehen. Ich mache das aus tiefstem Herzen, aus tiefster Überzeugung. Und für mich ist der Punkt, dass ich würde es nur nicht mehr machen, wenn ich nicht mehr fühlen würde, was ich vorhin meinte, wenn ich zynisch werden würde, dann würde ich es nicht mehr machen. Aber nicht wegen der Gefahr oder wegen den seelischen Folgen.
Und wie bauen Sie jetzt vor, dass Sie diese seelischen Folgen nicht doch übermannen? Also mehr Urlaub oder ständige therapeutische Begleitung oder was kann man da machen?
Also ich habe damals einfach eine dezidierte Traumatherapie gemacht, weil das auch einfach nötig war aufgrund der traumatischen Erfahrungen. Und jetzt versuche ich einfach das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Ich gehe weiter raus in die Welt, ich mache meine Sachen, ich berichte. Aber ich habe verstanden, dass ich nach dem Einsatz auch eine Pause brauche, damit die Seele nachkommen kann. Und ich versuche, mehr Zeit meinem Privatleben zu widmen, sprich Familie, Freunde und so weiter, weil das ist in all den Jahren auch wirklich zu kurz gekommen.
Geht das, wenn man ständig irgendwie sich zwischen einschlagenden Raketen und Flüchtlingen und wie auch immer bewegt? Ist da Platz für Familie, im Zweifel für eigene Familie?
Es ist immer Platz für alles, wenn man das möchte.
Und den räumen Sie dem jetzt ein.
Auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes.
Und wollen ansonsten nicht so gerne drüber reden.
Genau.
Ganz genau. Das ist auch Ihr gutes Recht, um Gottes Willen. Ja, man muss sich halt einfach schützen auch. Genau, das müssen Sie tun. Warum schützen Sie zum Beispiel, eine Lernfrage für mich, warum schützen Sie zum Beispiel Ihre Posts auf X oder Twitter? Ich wollte mir vorher mal anschauen, was twittert die Frau eigentlich? Kann ich gar nicht, weil da sind Sie gesperrt. Also ich kann Sie nicht, vielleicht liegt es an mir, aber ich glaube nicht.
Es liegt nicht an Ihnen. Also ich habe wirklich... Also auch in den letzten Wochen und Monaten, dieser Diskurs verroht immer mehr, dieser Hass im Netz wird immer schlimmer und Twitter ist da wirklich das Schlimmste von allem und ich habe da so schlimme Nachrichten und Kommentare bekommen, dass ich mir gedacht habe, nee, ich mache mein Profil jetzt hier auf privat, ich poste da auch nichts mehr, weil das dann auch einfach für mich eine Grenze erreicht war. Das ist der Grund.
Ja. Und Sie sagen ja nicht nur im Internet, dass Sie sowas erreichen und anfängt. Jetzt im Augenblick sind Sie gerade auf Lesetour mit dem Buch, sind darüber auch sehr euphorisch, sagen Sie jedenfalls. Bei Instagram sind Sie noch nicht gesperrt. Da konnte ich nachschauen.
Ja.
Aber kommen da auf so eine Lesetour, so öffentliche Veranstaltungen, kommen da nicht auch Anfeindungen?
Die Gefahr besteht und das ist was, worüber man nachdenken muss, wo man auch jedes Mal bei jedem Veranstaltungsort überlegen muss, wer könnte da kommen, gab es eventuell im Vorfeld irgendwelche Bedrohungen oder Nachrichten, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich habe es bislang noch nicht erlebt und ansonsten habe ich auch wirklich körperliche Übergriffe erlebt bei meiner Berichterstattung über Demonstrationen in Deutschland. Da habe ich wirklich echte körperliche und auch sexualisierte Angriffe im echten Leben erlebt.
Mhm. Wir können hinweisen, jetzt nicht Menschen, die Sie angehen wollen, sondern andere, die da vielleicht sich ganz gerne das mal anhören, wie Sie erzählen. Morgen ist eine Lesung in München, glaube ich, in Heppen und Ettlich.
Übermorgen.
Und übermorgen. Und am
Mittwoch.
Mittwoch, genau. Und am 14. dann nächste Woche in Nürnberg, wo Sie also auch kommen. Predigen Sie da zur eigenen Gemeinde? Also sind das alles Menschen, wo Sie sagen, die stehen sowieso da, wo Sie auch sind, von den Werten, von den Einstellungen her? Oder schafft man es auch oder schaffen Sie es auch, bei solchen Geschichten Menschen zu erreichen, die vielleicht nicht unbedingt so von den Werten überzeugt sind?
Also ich glaube, es ist eine gute Mischung, zumal ja bei der einen oder anderen Veranstaltung auch Menschen kommen aus meinem Leben, die vielleicht gar nicht die gleichen Werte teilen wie ich, aber die Sophia lieb haben. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel schon eine wundervolle Begegnung. Ich kann keinen Namen nennen. Ein Mensch, der mir sehr nahe steht, der kam und der andere politische Positionen hat. Und danach meinte er zu mir, Sophia, danke, ich verstehe dich jetzt besser.